Impfen, 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 das ist der Schlachtruf der Politik und nicht nur der Deutschen. Seit einem Jahr kursiert das Coronavirus inzwischen und da stellt sich ja auch die Frage, wie viele Menschen sind inzwischen schon immun durch Ansteckung? Im Mai letzten Jahres hat eine Studie im Corona-Hotspot Ischgl in Tirol ergeben, dass damals schon 40% der Bevölkerung immun war. Und das war sie auch noch im November. Was ist besser, natürliche Immunität oder künstliche durch Impfung? Und noch eine wichtige Frage, müssen Menschen, die bereits eine natürliche Immunität besitzen, sich wirklich impfen lassen? Darüber reden wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Dr. Dr. Christian Fiala.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin und Gynäkologie. Sie stammen aus Stuttgart, haben in Innsbruck studiert und sind seit 2003 ärztlicher Leiter des Gynmed-Ambulatoriums in Wien. Sie besitzen ein Unidiplom in Tropenmedizin, haben an der renommierten Stockholmer Karolinska Universitätsklinik noch ein Studium zum wissenschaftlichen Arbeiten absolviert und noch einen Doktor gemacht. Und Sie arbeiten und publizieren auch selber als Wissenschaftler, auch schon unter anderem zum Thema Infektiologie. Sie haben in Frankreich, Asien und Afrika gearbeitet und engagieren sich seit letztem Jahr sehr in Sachen Corona. Sie sind Mitinitiator der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen und des Volksbegehrens gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich. So, das große Thema momentan ist ja Impfen in Deutschland wie in Österreich. Alle sollen geimpft werden, wenn die Impfstoffe dann da sind. Und das ist dann, würde ich mal sagen, spätes Frühjahr, Sommer. Wie sinnvoll ist der Zeitpunkt für eine Impfung gegen ein Atemwegsvirus?
Naja, typischerweise sollte man ja eine Impfung immer machen, bevor die Infektion kommt. Also bei Masern oder Mumps schickt man die Kinder ja nicht auf eine Masernparty und impft sie nachher gegen Masern, sondern man macht das am besten vorher. Und insofern, das macht man ja auch bei den Grippeimpfungen, die gibt man eben im Herbst. Das heißt, am Ende der zweiten Wintersaison, die wir jetzt, wo wir dieses neue Coronavirus jetzt sehen und haben, macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Das ist relativ deplatziert und man muss davon ausgehen, dass alle, die sich jetzt impfen haben lassen gegen das Virus, das ja eben schon das zweite Jahr durchgeht, dass all diejenigen im Herbst sich wieder neu impfen lassen werden müssen gegen eine Mutation, die mit großer Wahrscheinlichkeit dann im Herbst wieder erst herumgeht und die Menschen dann infiziert. Das heißt, es ist in der Abwägung von Kosten und Nutzen, und das ist ja die Hauptsache, die man bei einer Impfung immer machen muss, ist jetzt eindeutig, der überwiegt eindeutig die Kosten und der mögliche Schaden, die Nebenwirkungen, die möglichen Nebenwirkungen, wenn auch selten, haben wir doch auch in Österreich schon einen ersten Todesfall. Und das ist eindeutig zu viel für den vollkommen fehlenden Nutzen dieser Impfung jetzt im Frühjahr.
Aber die offizielle Sprachregelung ist ja, dass das Virus in Wellen immer wieder kommt, und zwar so lange, bis alle geimpft sind.
Also was auffällig ist, als Arzt und als Wissenschaftler sehen wir seit einem Jahr eigentlich so etwas wie einen Verlust der Vernunft beziehungsweise Dinge, die verrückt sind, also nicht am richtigen Platz sind. Und die Vernunft ist nicht mehr im Zentrum, sondern es ist beinahe hat man das Gefühl, ein blinder Aktionismus im Zentrum. Und es werden laufend Behauptungen aufgestellt, meistens, nicht immer, aber meistens von Nicht-Medizinern, Nicht-Ärzten, die allem wissenschaftlichen und medizinischen Wissen widersprechen und aller Erfahrung widersprechen. Und das mit den Wellen ist auch so etwas, ein infektiöser Erreger ist aus medizinischer Sicht eigentlich etwas sehr Interessantes. Der sucht sich immer Menschen, jetzt in dem Fall Menschen, die empfänglich sind, infektiös sind, und die steckt er an. Und er kann sich wie ein Computervirus auch nur dann verbreiten, wenn er genügend Menschen findet, die bis jetzt noch nicht infiziert sind und noch keine Antikörper sind und empfänglich sind. Und das tut er dann, wir kennen das auch, diejenigen, die Kinder haben, da geht dann in der Schule sind, da geht dann im Kindergarten, in der Schule geht dann ein Virus rum und dann werden die Kinder krank und dann genesen sie und dann haben die Antikörper und dann gibt es keine zweite Welle. Es gibt im Kindergarten, in der Schulklasse von einem speziellen Erreger, keine zweite Welle, weil das ist unmöglich, weil alle Menschen, die empfänglich sind, wurden infiziert, haben Antikörper, können nicht mehr erkranken. Das heißt, der Erreger findet einfach nicht mehr genug, jetzt in Anführungsstriche, empfängliche Menschen. Es gibt keine zweite Welle von einem gleichen Erreger. Es gibt dann wieder eine Mutation im nächsten Jahr. Wir kennen das. Man kann an Grippe oder Schnupfen auch wieder erkranken, weil es viele verschiedene Erreger gibt, die teilweise durch das Immunsystem auch abgedeckt sind, aber teilweise eben nicht. Und insofern ist diese mehr von zweite, dritte, vierte oder man weiß gar nicht mehr, wie viele Wellen oder jetzt kommt eine Pandemie in der Pandemie, wie der Gesundheitsminister gesagt hat, wo man sagen muss, also aus medizinischer Sicht weiß ich nicht, von was der spricht. Das sind Dinge, die sind faktisch unmöglich.
Der Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie an der Charité hat gesagt, ich zitiere, Coronaviren sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie dem Immunsystem zu einem gewissen Grad entkommen können und in der Folge keine dauerhaft sterilisierende Immunität hinterlassen. Bekannt ist dies auch von anderen Viren, etwa Herpes Zoster oder HPV. Mit beiden Pathogenen kann man sich immer wieder anstecken, doch eine Impfung schützt. Zitat Ende. Was sagen Sie dazu?
Naja, das ist teilweise richtig und teilweise falsch. Also Herpes Zoster ist ein ganz anderer Virus, der wird nicht über Atemwegs, der führt nicht zu einer Atemwegserkrankung, sondern wenn man sich mit dem infiziert hat, hat man das ein Leben lang und der ist in den Nerven geschützt vor dem Immunsystem und bricht dann aus, wenn das Immunsystem schwach wird, zum Beispiel bei Erkrankungen oder im Alter. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Auch HPV ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist ein Muttermundhals und ich glaube, wir sind uns einig, wir reden jetzt hier über Viren, die eine Atemwegserkrankung auslösen. Und das macht, also man muss das schon unterscheiden. Auf der anderen Seite hat er recht, dass diese Viren eben mutieren und das ist das Wesen jetzt von diesen instabilen Viren im Gegensatz zu Masern- oder Mumpsviren. Das bekommt man ja nur einmal im Leben. Aber diese respiratorischen Viren, die verändern sich laufend, weil sie so instabil sind. Und von allen Veränderungen ist der Großteil defekt und nicht vermehrungsfähig. Und ein ganz verschwindend kleiner Prozentsatz ist, wenn Sie so möchten, aus der Sicht des Virus erfolgreich, kann sich vermehren und kann dann auch teilweise unser Immunsystem austricksen. Wie bei Karneval, dann setzen sie sich einen anderen Hut auf und dann werden sie nicht mehr erkannt. Und so ist das Immunsystem, denkt, das ist jemand Neues und den kennen wir noch nicht und der kann dann wieder zu einer Infektion führen, dieser Virus. Aber das ist etwas, was es seit der Beginn der Menschheit gegeben hat. Damit haben wir gelebt, damit haben wir vor allem die letzten Jahrzehnte gelebt. Man muss in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass in den letzten Jahrzehnten so wenige Infektionskrankheiten gegeben hat, wie noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte. Die ganze Menschheitsgeschichte waren die Infektionskrankheit eigentlich, man hat das früher so formuliert, die Geißel der Menschheit. Und das haben wir sehr erfolgreich mit Hygiene, Antibiotika und so weiter sehr gut reduziert, bis auf die ganz wenigen Infektionen wie Schnupfen und Grippe. Also das sind sozusagen Ausläufer, Reste dessen, was die ganze Menschheit hindurch gegeben hat. Und das wird jetzt komischerweise zu dem Feind schlechthin stilisiert. Und das ist vollkommen falsch und die Mittel, die da empfohlen werden, sind auch vollkommen falsch medizinisch. Die können nicht zielführend sein. Die führen zwangsweise zu einer Schädigung der Gesundheit und zum Tod von vielen Menschen.
Welche Mittel meinen Sie jetzt? Meinen Sie die Impfung oder?
Nein, nicht die Impfung, aber diese soziale Isolation oder überhaupt dieses Gedankengut, dass wir könnten uns von Viren isolieren. Das kommt nicht aus der Medizin, dieses Gedankengut. Das kommt aus der Politik und ich möchte da jetzt nicht weiter fantasieren, aus welchen Teilen der Politik das kommt. Aber diese Fantasie, man könnte die Menschen isolieren von diesem Virus und ausmerzen, also auch diese Begriffe fallen ja, die haben in der Medizin nichts zu suchen. Die kommen aus einem gewissen politischen Spektrum. In der Medizin und der Gesundheit haben die Menschen sehr erfolgreich gelernt, mit diesen Viren zu leben. Wir erkranken gelegentlich an Schnupfen, gelegentlich an einer Grippe, bilden dann Antikörper. Und ja, es stimmt, irgendwann einmal müssen wir sterben. Das ist bedauerlich. Meistens ist das im Alter. Und meistens ist es nicht aufschiebbar. Und das passiert. Aber das können wir nicht grundsätzlich verhindern und schon gar nicht können wir das verhindern mit dem, was jetzt angeblich als Hygienemaßnahmen verkauft wird, was ja mit Hygiene gar nichts zu tun hat, was oft eher an Strafmaßnahmen erinnert und eben zu einer erhöhten Sterblichkeit geführt hat. Also in Österreich habe ich das ausgewertet. Die erhöhte Sterblichkeit gab es letztes Jahr während dem ersten Lockdown im Frühjahr und dann im Herbst wieder beim Lockdown. Das sind die Maßnahmen, die schädlich sind und teilweise tödlich.
Woran haben Sie das erkannt, dass es die Maßnahmen war und nicht das Virus?
Also wenn Sie das zeitlich aufbereiten und die Hintergründe analysieren, dann sieht man sehr gut, dass die Sterblichkeit eigentlich über das Jahr gesehen altersstandardisiert in Österreich. Ich sage deshalb altersstandardisiert, weil wir eine deutlich ältere Bevölkerung haben wie noch vor 20 Jahren. Aber diese ältere Bevölkerung ist in einem deutlich besseren Gesundheitszustand wie noch vor 20 Jahren. Und übers Jahr gesehen war die Sterblichkeit relativ gering. Die ist nur zweimal signifikant erhöht gewesen, einmal im Frühjahr während des ersten Lockdown. Und das war bedingt durch die Pflegekräfte. Wir haben in Österreich etwa 60.000 Pflegekräfte, die aus den östlichen Nachbarländern kommen. Und wenn Sie sich erinnern, damals wurden die Grenzen geschlossen und dann sind diese Pflegekräfte quasi über Nacht, ein Großteil von ihnen, nach Hause gefahren und haben die zu Pflegenden alleine gelassen in einer Situation, die vorher schon als Pflegenotstand häufig beschrieben wird. Und im Herbst ist etwas Ähnliches passiert. Da hat man plötzlich begonnen, die Menschen in den Alters- und Pflegeheimen zu testen und hat alle, die positiv im Corona-Test waren, in Quarantäne geschickt, auch wenn sie gesund waren. Das heißt, sie haben ein System, das von der Pflege schon am Rande der Erschöpfung arbeitet, dann noch plötzlich willkürlich teilweise große Teile des Pflegepersonals gesund nach Hause geschickt. Das hat dazu geführt, dass in einem Krankenhaus in Österreich sogar das Militär eindrücken müsste, um die Pflege zu übernehmen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie qualifiziert das passieren wird. Und diese Maßnahmen haben in beiden Fällen eben dazu geführt, dass die Sterblichkeit massiv zugenommen hat. Ansonsten wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nichts Besonderes passiert letztes Jahr.
Was momentan ja komplett aus dem Rennen ist und eher schon auch diffamiert wird, das ist die natürliche Immunität. Die gilt als zweitrangig hinter der Impfung. Ist die künstliche Immunität, also die Impfung, wirklich besser als die natürliche?
Also Sie sprechen zwei Dinge an und ich möchte ganz kurz auf das erste eingehen, das, was so verpönt wird. Also wir haben ja viele geschichtliche Beispiele und auch in anderen Ländern kann man sich das immer sehr gut ansehen, wenn man eine Diskursanalyse macht, was ist jetzt verpönt, was darf man derzeit nicht sagen. Also im Kommunismus waren die damals sogenannten Dissidenten verpönt. In den USA ist Robert Snowden verpönt oder Assange ist verpönt, wenn er sagt, dass gewisse Kriegsverbrechen begangen wurden. Also man muss immer, wenn etwas angeblich verpönt wird, ohne dass es eine inhaltliche Auseinandersetzung gibt, muss man immer wach werden, weil meistens verbirgt sich da ein wahrer Kern. Also ich würde ganz dringend dazu raten, sich diese angeblich verpönten Diskussionen ganz genau anzusehen und vor allem inhaltlich anzusehen.
Aber wie war denn das Image des Immunsystems vor Corona?
Ja, und das an und für sich war das gut. Also wir hatten also zum Beispiel auch, gab es immer die Empfehlung von einigen Impfungen wie die Zeckenimpfung, die FSME, diese Gehirnhautentzündung oder auch die Hepatitis B, vor allem bei Gesundheitsfachkräften, dass man, bevor man impft, die Antikörper bestimmt. Und wenn die Antikörper noch hoch sind und nachweisbar sind, braucht man eben keine Impfung, weil die Impfung ja nichts anderes macht, wie Antikörper produzieren, also eine Antikörperproduktion anzuregen. Und hier wird das jetzt auch wieder ein typisches Beispiel, alles, was wir wissen, auf den Kopf gestellt. Alles, was selbstverständlicher etablierter medizinischer Standard ist, gilt nicht mehr, sondern das heißt, jeder soll sich impfen lassen, unabhängig davon, ob er die Krankheit schon durchgemacht hat oder nicht. Und es wird interessanterweise, es wird so getan, als ob die Impfung wesentlich besser wäre wie die natürliche Immunität. Und auch das wissen wir, dass das nachweislich falsch ist. Das Beste ist immer die natürliche Immunität, weil die ja nicht nur einen Teil des Erregers, jetzt in diesem Fall des Virus, abgreift und jetzt gegen das bekannte Spike-Protein Antikörper bildet, sondern gegen andere antigene Eigenschaften des Virus eben auch Antikörper bildet und damit wesentlich umfassender ist. Und wir sehen das ja auch, wenn jemand eben eine Grippe gehabt hat. Das ist eher untypisch, dass jemand mehrfach im Jahr oder jedes Jahr eine Grippe bekommt. Sondern man ist meistens mit der natürlichen Immunität relativ gut geschützt und die meisten Menschen erkranken eher selten an einer Grippe.
Und wenn, dann Leute mit wahrscheinlich eher schwächerem Immunsystem, oder?
Menschen eher, die dann mit schwächerem oder die mit, und interessanterweise ist es ja auch so, dass wir in einer Familienkonstellation dann oft ein oder zwei Familienmitglieder erkranken und die anderen nicht, obwohl die ja gemeinsam in einem Haushalt leben und ja auch einer massiven Viruskontamination ausgesetzt sind. Und trotzdem erkranken sie nicht, weil sie eben durch das natürliche Immunsystem geschützt sind. Und das Interessante ist jetzt, wenn Sie die offiziellen Informationen lesen oder die Zulassungsunterlagen der Europäischen Medikamentenbehörde zum Beispiel ansehen, dort steht ja auch ganz klar drin, dass der Schutz nur teilweise ist und, was für mich als Arzt vollkommen unverständlich ist, das steht auch drin, dass diejenigen, die geimpft sind, den Virus möglicherweise weitergeben können.
Das ja, ist genau, sie können ihn einerseits weitergeben und sind auf der anderen Seite auch nicht immun.
Ja, und das ist ja ein absoluter Skandal, weil was bedeutet das? Einen Virus können Sie nur dann weitergeben, wenn Sie große Mengen dieses Virus im Körper haben. Aber große Mengen eines Virus haben Sie nur dann im Körper, wenn Ihr Körper diesen Virus selber produziert, beziehungsweise wenn dieses Virus sich in Ihren Körperzellen vermehren kann. Das kann es aber nur, wenn Ihr Immunsystem diesen Virus nicht vernichtet. Das heißt, die Impfung ist offensichtlich kein wirklich wirksamer Schutz vor einer Vermehrung des Virus im Körper der Menschen.
Welchen Sinn macht sie dann?
Ja, meiner Meinung nach gar keinen. Also es kommen eben viele Dinge zusammen, wo man sagen muss, Impfung per se ist ja nicht schlecht. Ich bin auch gegen Hepatitis B geimpft und bin froh darüber. Aber man muss sich das immer genauer ansehen, wie sonstige Dinge im Leben auch. Es gibt ja viele Dinge, die sind grundsätzlich gut, aber man muss sich das dann im Einzelfall ansehen. Und wenn man eben mehrere Dinge zusammenführt, die Jahreszeit, die Impfung ist ungenügend erforscht, es ist eine neue Technologie, die gar nicht erforscht ist, offensichtlich bietet die Impfung nur ungenügenden Schutz und wir sehen das ja auch, die Menschen, die geimpft sind, die werden trotzdem angehalten, weiterhin alle Maßnahmen einzuhalten. Und man sagen muss ja, aber jetzt Moment, wenn ich jetzt geimpft bin und ich habe eine wirksame Impfung, dann kann ich nicht mehr erkranken, das Virus kann sich in meinem Körper nicht mehr vermehren, dann kann ich auch niemand mehr anstecken. Dann brauche ich ja keine Maßnahmen mehr berücksichtigen, weil ich müsste ja eigentlich alles wieder tun. Das wäre ja der Sinn der Impfung. Wenn Sie Masern oder Mumps geimpft sind, dann sind Sie geschützt und Sie können das nicht mehr weitergeben und Sie können alles tun, ohne zu erkranken.
Was ja jetzt auch, was wir in der Zeitung häufiger lesen, dass Leute nach der Corona-Impfung dann an Corona, also an Covid erkranken. Wie erklären Sie sich sowas?
Also der Mechanismus, warum Menschen nach einer Impfung an diesen Symptomen erkranken, das ist eben noch ungenügend erforscht, weil diese sogenannte Corona-Impfung ist ja eigentlich keine Impfung im Sinne des Wortes. Eine Impfung führt ja dazu, dass sie den Körper einen Fremdkörper präsentiert und das Immunsystem macht dann Antikörper dagegen, bildet Antikörper und dann ist man geschützt. Hier wird ja mit einer vollkommen neuen Technologie in den genetischen Bauplan sozusagen der Zelle eingegriffen und der Bauplan dahingehend verändert, dass die Zelle diese sogenannten Spikes produziert und dann Antikörper gebildet werden. Es ist vollkommen unklar noch und viel zu wenig, fast überhaupt nicht erforscht, zu was für Nebenwirkungen das führt.
Und deshalb, auch langfristige, ne?
Kurzfristig wie langfristig. Und das war ein total überraschendes Ereignis, dass sehr viele Menschen eben genau die Symptome dann entwickelt haben nach der Impfung, vor denen sie ja eigentlich geschützt sein sollten. Wo man sagen muss, ja, aber Moment, es wird ja so gesagt, die Impfung sollen die Menschen nehmen, damit sie einen schweren Verlauf der Erkrankung vermeiden. Jetzt lassen sie sich impfen und bekommen nach der Impfung genau diesen Verlauf. das ist ja sinnlos. Und es sind ja sehr viele Menschen im Zusammenhang mit diesen Symptomen nach einer Impfung auch verstorben. Vor allem ältere Menschen, vor allem Menschen mit Vorerkrankungen. Aber das sind ja die Menschen, die sowieso schon ein sehr hohes Sterberisiko haben, egal was sie machen. Also es gibt so viele Gründe gegen diese Impfung und ich habe das in einem Artikel zusammengefasst, 10 Gründe gegen die Impfung. Jetzt, aktuell, vielleicht stellt sich in 5 Jahren oder in 10 Jahren heraus, dass diese RNA-Impfung wirklich genial ist. Vielleicht muss man sie auch noch verbessern. Also ich erinnere an die Erfindung des Flugzeugs, wie wir sozusagen vom Pferdereiten auf das Flugzeug umgestiegen sind. Das Flugzeug, wie wir wissen, ist heute das sicherste Transportmittel, viel sicherer wie Reiten. Aber es hat einige Jahrzehnte gedauert und es hat fürchterlich viele Unfälle gegeben und es sind fürchterlich viele Menschen zu Tode gekommen in dieser Entwicklungszeit. Und das müssen wir, glaube ich, berücksichtigen, dass wir das jetzt noch nicht wissen. Und deshalb wäre absolut zu fordern, ein sofortiges Moratorium dieser Impfung und die Weiterführung von Studien, um zu sehen, ob das wirklich eine vielversprechende Technologie ist oder ob sie nicht doch wesentlich mehr Schaden anrichtet, als sie verspricht. Und es gibt in der Geschichte leider sehr, sehr viele Beispiele. Ich will da nur an das Contagan erinnern, wo man ganz ähnlich mit großem, massivem PR-Druck etwas verkauft hat und dann nachher gab es ein böses Erwachen.
Kommen wir nochmal zur natürlichen Immunität. Da gibt es ja Antikörper, T-Zellen und B-Zellen. Können Sie mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
Also das Immunsystem ist ein recht komplexes Gebilde und erst in den letzten Jahrzehnten hat man da auch zunehmend mehr verstanden, wie es funktioniert. In aller Kürze gibt es eben die Antikörper, das ist das Flüssige sozusagen, die humorale Säule, also die zwei Säulen und das andere sind die Zellen, die Immunzellen, da gibt es verschiedene Immunzellen, die dann Erreger unschädlich machen beziehungsweise dann auflösen, in seine Bestandteile zerlegen, sodass er dem Körper nicht mehr gefährlich werden kann. Und diese Antikörper, die kann man eben messen. Auch da gibt es Antikörper, die sofort gebildet werden. Dann gibt es Antikörper, die etwas länger im Körper verweilen. Die kann man eben nachweisen. Da kann man unterscheiden, ob jemand ganz vor kurzem erst eine Infektion hatte oder ob diese Infektion schon länger zurücklag. Manche Antikörper bleiben sehr lange im Körper vorhanden. Manche Antikörper werden dann langsam zurückgebildet. Sie müssen sich ja vorstellen, es gibt so wahnsinnig viele Erreger auf der Welt, dass das Immunsystem ja überfordert wäre, wenn es von jedem Erreger eine Vielzahl von Antikörpern und Immunzellen hätte. Das heißt, wenn ein Erreger nur einmal vorkommt und lange Zeit nicht mehr im Kontakt war mit dem Körper, dann vergisst der Körper den nicht, aber er bildet die Anzahl der Antikörper beziehungsweise der Immunzellen zurück, diese sogenannte Gedächtniszellen, die können dann bei Bedarf sehr schnell wieder aktiviert werden. Aber sie sind dann manchmal unter der Nachweisgrenze. Das heißt nicht zwangsweise, dass sie nicht vorhanden sind.
Sind das die T-Zellen oder die dann?
Das betrifft sowohl die Antikörper als auch eben die zweite Säule, also die Antikörper, die flüssige Säule, die humorale und die zelluläre Abwehr. Und da gibt es eine Vielzahl von Funktionen dieser Zellen. Bekannt sind eben die T-Zellen, diese Gedächtniszellen, die eben vorhanden bleiben, meistens eine relativ lange Zeit vorhanden bleiben und auch mit sehr aufwendigen Verfahren nachgewiesen werden können. Und da relevant jetzt ist in der aktuellen Situation, dass Menschen, die eine Corona-Infektion hatten, meistens merkt man das ja nicht, in der Stadt Ischgl in Österreich hat die Universität Innsbruck eine Studie gemacht und hat gefunden, dass 85% der Menschen, die mit dem Virus in Kontakt waren, gar nichts gemerkt haben davon, aber die haben trotzdem Antikörper entwickelt und sind dann geschützt vor einer neuerlichen Infektion.
Genau, in Ischgl waren es glaube ich 40% der Bewohner, die dann geschützt wurden und das hat man im November dann nochmal nachgeguckt und die waren immer noch geschützt. Also das war Das erste war Mai, wenn ich mich recht erinnere. Das zweite war dann November, ne?
Also diese Studie hatte mehrere extrem interessante Aspekte. Sie erwähnen, das eine waren, dass man unter allen untersuchten Bewohnern der Stadt Ischgl hatten 40% Antikörper. Das heißt, am Ende der Wintersaison, das heißt, offensichtlich ist die Herdenimmunität ungefähr in dieser Größenordnung und nicht etwa bei 80%, wie dann das häufig auch gefordert wird, sondern offensichtlich gibt es eine funktionelle Herdenimmunität auch wesentlich drunter. Und das kann man auch erklären, weil ja der Virus ist ja darauf angewiesen, dass er genügend Menschen findet, die im engen Kontakt sind und die sich anstecken können. Das heißt, da muss jemand sein, der muss denn genügend von dem Virus ausstoßen und ein zweiter, der empfänglich ist dafür. Und diese Situationen sind nicht so häufig im realen Leben, wie man glaubt. Also auch in der U-Bahn fahren genügt es nicht. Und offensichtlich waren 40% der Bevölkerung in Ischgl haben dazu gereicht, dass diese Infektion totgelaufen ist. Und 85% dieser Menschen, die mit dem Virus im Kontakt waren, hatten das gar nicht gemerkt. Und das ist eben etwas, was wir ja auch schon lange wissen, auch von anderen Grippeviren oder Viren, die grippale Infekte auslösen. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Die Coronavirus-Familie ist ja nur eine von mehreren. Es gibt die Influenza A, Influenza B, Rhinoviren. Und da gibt es jeweils eine große Vielzahl von Viren. Aber das ist eigentlich für den durchschnittlichen Bürger nicht relevant, weil die ein sehr ähnliches Verhalten haben, manchmal ein bisschen stärker ansteckend sind, manchmal ein bisschen stärkere Krankheitssymptome hervorrufen, aber manchmal auch schwächer. Letztes Jahr war die Grippesaison, die Erkrankungen und die Todesfälle waren relativ harmlos im Vergleich zu vor 5 Jahren. Also vor 5 Jahren gab es eine sehr schlimme Grippewelle im Winter. Da sind 7-mal mehr Menschen gestorben in Österreich. Auch in Deutschland war die Sterblichkeit wesentlich höher. Also das ist sozusagen für die Menschen nicht so relevant. Das kommt und geht. Die meisten merken nichts davon. Ein paar werden krank. Was man sicher lernen, was wir lernen können und aus dieser Corona-Geschichte, das haben wir in den letzten Jahren wahrscheinlich zu wenig berücksichtigt. Das ist, dass man, wenn man erkrankt ist und Symptome hat, dann soll man zu Hause bleiben. Wir wissen alle noch in den letzten Jahren, wenn man dann krank war und den Arbeitgeber angerufen hat, gesagt, ich bin ein bisschen krank, ich habe Halsweh, ich fühle mich nicht gut, hat es meistens doch einen Druck gegeben von den Arbeitgeber oder von den Kollegen, wem auch immer. Ja, das wirst du ja wohl schaffen. Und wir haben dann sehr viele Menschen, sind dann trotzdem in die Arbeit gegangen. Das ist sicher ein Verhalten, das sollten wir in Zukunft ändern und eher zu Hause bleiben. Das ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um Infektionen einzudämmen. Aber ansonsten sind die anderen übrigen Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, widersprechen medizinischem Fachwissen und wissenschaftlichen Studien.
Aber wenn man nochmal auf das Ischgl-Beispiel zurückkommt und wo ja dann eine relativ große Immunität nachgewiesen wurde, die ja dann auch dazu geführt hat, dass die zweite Welle, nennen wir es mal so, dort nicht mal eingeschlagen hat. Würde es dann nicht Sinn machen, die Menschen auf Antikörper zu testen, um zu schauen, wie groß die Durchseuchung in einem Land ist, anstatt dauernd Symptomlose zu testen?
Ja, das wäre das normale Vorgehen, das wir ja bei anderen Viren auch machen. Ich habe schon erwähnt, die FSME, die Zeckenimpfung oder Hepatitis B und es gibt andere, wo man eben genau das macht, was Sie beschrieben haben, wo man vernünftig vorgeht, Antikörper bestimmt und dann kann man überlegen, ob eine Impfung Sinn macht. Und das ist das, was ich gemeint habe, die Zeit derzeit ist dadurch charakterisiert, dass die Vernunft verloren gegangen ist, dass wir häufig nicht mehr vernünftig handeln und etabliertes Wissen nicht mehr anwenden, sondern genau das Gegenteil machen. Und dass Menschen, die schon diese Entzündung hatten, die brauchen auch keine Impfung, weil sie ja gar keinen Vorteil davon haben. Und was noch wichtiger ist, Menschen, die diese Impfung hatten, die brauchen auch keine der sogenannten Vorsichtsmaßnahmen oder Corona-Maßnahmen berücksichtigen aus medizinischen Gründen, weil diese Maßnahmen für diese Menschengruppe besonders sinnlos sind. Weil die sind erkrankt, die haben Antikörper, die sind geschützt, sie können der Virus kann sich in ihrem Körper nicht mehr vermehren, folglich können sie den Virus auch nicht mehr weitergeben. Wozu werden die noch mit irgendwelchen Maßnahmen ihrer Grundrechte beraubt? Da gibt es einfach medizinisch, aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht überhaupt keinen Grund.
Und Sie haben vorhin gesagt, das Immunsystem erinnert sich ziemlich lange. Was kann man sagen, wie lange?
Also sehr häufig lebenslang, bei Masern und Mumps ist das ja häufig so, beziehungsweise es ist dann manchmal so im Alter, wenn jemand auch noch zusätzliche Erkrankungen hat, die das Immunsystem schwächen, da sieht man dann, dass manchmal Krankheiten wieder aufflammen, die sozusagen seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen sind bei diesem Menschen. Aber nach oben ist es immer schwierig, eine Grenze zu geben, aber häufig ist dieser Schutz ein Leben lang oder zumindest jahrzehntelang.
Ich habe jetzt zum Beispiel ein gutes Immunsystem. Meine letzte starke Grippe hatte ich 1995 und habe auch keine Erkältung und nichts. Also ich wäre so ein Kandidat, würde ich sagen, bei dem eine Corona-Infektion durchgeht, ohne dass ich es groß merke. Macht es Sinn, dass ich mal einen Antikörpertest oder auch einen T-Zellentest mache, um zu schauen, ob ich immun bin?
Also das kommt drauf an. Aus medizinischer Sicht muss man berücksichtigen, es gibt tausende, Millionen Erreger, die Viren, Pilze, alles Bakterien. Und man könnte natürlich rein theoretisch, so man möchte, jeden Tag auf eine große Anzahl und schauen, ob man da jetzt einen Antikörper hat oder ob die Antikörper gestiegen oder gefallen sind. Und dann könnte man alles Mögliche versuchen, daraus abzuleiten.
Aber ich meine jetzt aus politischer Hinsicht dann eher. Ne? Also zum Beispiel auch Arbeitgeber können... Kann ja sein, dass es so kommt, dass geimpfte Leute halt Privilegien haben oder ihre Grundrechte wiederbekommen und die anderen halt nicht, ja? Oder dass Arbeitgeber sagen, du musst dich impfen lassen. Ich habe schon von einigen gehört, dass auf sie Druck gemacht wird. Wenn ich jetzt einen Antikörpertest habe oder auch einen T-Zellentest und sage, hey, guck mal, ich bin immun, dann könnte mir das ja vielleicht helfen. Also würde das dann Sinn machen?
Ja, also man muss da unterscheiden aus medizinischer Sicht. In der Medizin gibt es einen Grundsatz, wir behandeln Menschen und nicht Laborwerte. Das heißt, dass aus medizinischer Sicht wäre das Sinnvollste, dann etwas zu machen, wenn jemand kranke Symptome hat und dem nachzugehen. Wenn jemand keine Symptome hat wie Sie, macht es medizinisch überhaupt keinen Sinn, irgendetwas zu tun. Vielleicht gelegentlich den Blutdruck messen, alle paar Jahre eine Vorsorgeuntersuchung, Punkt. Und ansonsten sich des Lebens zu erfreuen und so Sie möchten und Arbeit haben, arbeiten. In der derzeitigen politischen Situation wird eben dieser Test gemacht, der medizinisch nicht sinnvoll ist. Es gibt keine medizinische Sinnhaftigkeit dieser Testerei. Es ist ja auch der Gesundheitszustand der Menschen nicht besser geworden dadurch. Aber das ist eine politische Entscheidung und im Rahmen dieser politischen Entscheidung würde es natürlich Sinn machen, dass man den Antikörper bestimmt. Das kostet etwa 20 Euro, das ist nicht sehr aufwendig, das machen fast alle Labore. Und wenn der Antikörper positiv ist, dann ist nachgewiesen, dass man die Erkrankung hatte, dass man selber geschützt ist und dass man niemand anstecken kann. Dann ist man an und für sich aus medizinischer Sicht sofort von allen Beschränkungen zu befreien. Als der Antikörpertest negativ sein sollte, würde es Sinn machen, die sogenannten T-Zellen, also diese Gedächtniszellen nachzuweisen. Auch dafür gibt es eine Untersuchung, die ist etwas aufwendiger. Das kostet ungefähr um die 150 Euro derzeit noch. Vielleicht wird es billiger. Und es hat sich gezeigt, beim Coronavirus hat sich gezeigt, da gibt es eine Studie aus Stockholm, dass etwa doppelt so viele Menschen diese T-Zellen, Gedächtniszellen noch nachweisbar haben, als Antikörper. Das heißt, die Antikörper anscheinend gehen dann so weit zurück, dass sie unter der Nachweisgrenze sind. Also man muss aufpassen, man darf nicht sagen, die sind nicht da, sondern die sind dann nur unter der Nachweisgrenze.
Aber sie helfen trotzdem noch?
Möglicherweise helfen sie, das ist dann schwer zu sagen. Aber in sehr vielen Fällen, wo Menschen keine Antikörper mehr nachweisbar haben, sind noch T-Zellen nachweisbar und die haben den gleichen Aussagewert aus medizinischer Sicht, dass diese Person mit dem Virus in Kontakt war, das Immunsystem ist geschützt und der Virus kann sich dann im Körper nicht mehr vermehren und dann kann man folglich auch niemanden anstecken. Und dann wäre aus medizinischer Sicht alle Einschränkungen mit sofortiger Wirkung aufzuheben.
Aus medizinischer Sicht. Lustigerweise ist ja, wenn man diesen Antikörpertest hat, wie Sie gerade gesagt haben, oder den T-Zellentest, dann kostet das Geld und die Impfung wird einem umsonst gegeben. Naja. Als Steuerzahler ist sie nicht umsonst, ne?
Ja, aber das ist einer der vielen Widersprüche und das ist das, was ich immer wieder zurückkomme auf den Verlust der Vernunft. Also als Arzt sind wir angehalten, vernünftig, rational vorzugehen. Wenn Sie eine Blinddarmentzündung haben, dann sollten wir Ihnen nicht den Eierstock herausoperieren. Nur um ein blödes Beispiel zu nennen. Und es passieren leider immer wieder Fehler, aber das sind Fehler. Und die sollte man versuchen zu vermeiden. Was derzeit passiert, ist, dass derartige falsche Entscheidungen fast systematisch sogar gefordert werden von dem Gesundheitssystem. Und das ist wirklich sehr bedenklich.
Warum machen so viele Ärzte mit?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt sehr viele Ärzte, sind in einem System gefangen fast, wo es wenig Widerspruch gibt. Das Gesundheitssystem ist sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt sehr starke wirtschaftliche, finanzielle Abhängigkeiten. Und grundsätzlich ist es auch so, dass es in der Medizin nicht durchgehend eine transparente Diskussionskultur gibt, zumindest nicht bei uns. In anderen Ländern ist das teilweise anders. Und ich kann Ihnen nur sagen, der Druck auf das Personal, das Fachpersonal, Ärzte und Krankenpfleger ist enorm. Und ist auch diese Art des Drucks finde ich extrem gefährlich, weil wenn die Impfung wirklich so gut wäre, ich sage jetzt mal wie die Hepatitis-B-Impfung, da braucht man niemand dazu zwingen. Das ist sinnvoll, das kann man leicht vermitteln, das sieht man, das machen dann auch die Fachkräfte. Wenn so ein Druck ausgeübt wird, wie er derzeit auf medizinische Fachpersonal ausgeübt wird, dann entsteht schon der Verdacht, da soll etwas verkauft werden, bevor großer Widerspruch aufkommt.
Momentan heißt es ja, die Infektionszahlen steigen. Also eigentlich müsste es ja heißen, die Zahl der positiven Tests. Wie erklären Sie sich das? Entschuldigung.
Also auch diese Tests und die Interpretation der Tests ist wieder ein weiteres Beispiel für den Verlust der Vernunft, weil das vollkommen unsystematisch durchgeführt wird und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, überhaupt entgegen aller Vernunft gezogen werden und teilweise eben auch falsche Begriffe verwendet werden, wie zum Beispiel die 7-Tages-Inzidenz, was ja überhaupt keine 7-Tages-Inzidenz ist. Aber um zu beginnen, die Tests weisen ja nicht den Virus nach. Auch der PCR-Test weist nicht den Virus nach, sondern es wird ein Bruchstück nachgewiesen vom Genmaterial, das auch in diesem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 enthalten ist. Der PCR-Test weist ein Bruchstück des Genmaterials nach, die Schnelltests weisen ein Bruchstück von Proteinen nach. Beide Bruchstücke kommen auch in dem Virus vor, aber das wäre so, wie wenn Sie sagen würden, ich habe jetzt da einen Autoreifen gesehen und deshalb ist dort auch ein Auto gestanden. Also nicht überall, wo Sie einen Autoreifen sehen, ist auch ein Auto vorhanden. Und wenn Sie sagen, ja, aber ich habe jetzt einen Autoreifen gesehen und auch einen Tankdeckel und das sind zwei ganz unterschiedliche Bestandteile eines Autos und wenn die zwei Bestandteile zusammentreffen, dann muss ein Auto dort gewesen sein, dann ist auch diese Schlussfolgerung eben nicht immer richtig. Und diese Tests geben eben sehr häufig falsch positive Ergebnisse und insbesondere dann, wenn sie bei Gesunden durchgeführt werden.
Jetzt kommen ja noch die Schnelltests dazu, die Eigentests kommen dazu. Wird das diese Fallzahlen, wenn man sie so nennen will, oder die positiven Tests wieder nach oben schießen lassen jetzt?
Ja, natürlich. Also sozusagen, es werden relativ viele in einer Bevölkerung, wo dieses Ereignis selten vorkommt, gibt es eben viele falsch positive unter den positiven Ergebnissen. Und selbstverständlich, und das wurde teilweise ja auch von Gesundheitsministern und anderen gesagt, aber nur in einem Nebensatz, je mehr getestet wird, umso mehr positive Ergebnisse. Natürlich. Aber ein zweiter Punkt, der gar nicht in der Diskussion vorkommt, ist, wo getestet wird. Findet vollkommen unsystematisch statt. Und Sie kennen das Problem, kennen Sie aus Umfragen. Wenn Sie jetzt eine Umfrage machen würden, zum Beispiel über die Religiosität Österreichs, und Sie machen das am Sonntag nach dem Kirchgang, werden Sie draufkommen, Österreich ist zu 90% sehr religiös. Und dann machen Sie die gleiche Umfrage am Samstag nach dem Heurigen, bei denen, die nach Hause gehen, da werden Sie draufkommen, um Gottes Willen, in einer Woche hat sich da massiv etwas verändert. Und das hat sich aber nur deshalb verändert, weil sie eine vollkommen andere Bevölkerungsteil befragt haben. Und wir haben das gesehen, vor einem Jahr sind hauptsächlich kranke Menschen getestet worden. Da gab es relativ viele positive Ergebnisse. Dann wurden im Sommer Gesunde getestet. Dann gab es eine Zeit, wo man junge Menschen getestet hat. Unter anderem in St. Wolfgang wurden gezielt in den Hotels Praktikanten getestet, nicht einmal das Hotelpersonal. Und dann hat der Gesundheitsminister verkündet, ja, die Menschen werden immer jünger. Und dann hat man im Herbst wieder Altersheime getestet, dann hieß es, ja, die Menschen werden wieder älter. Also das sieht man schon sehr schön, je nachdem, wo man testet, bekommt man die entsprechenden Ergebnisse. Und jetzt kann man das nur noch schätzen, bis im Herbst wurden ja fast nur PCR-Tests gemacht. Jetzt werden die Schnelltests gemacht, teilweise auch in den Schulen, vollkommen unkontrolliert. Das heißt, man weiß überhaupt nicht mehr, wer alles getestet wird. Und das ist so, wie wenn Sie mit einem Netz durch den leeren Ozean fischen, dann wird auch ein bisschen was hängen bleiben. Und je größer das Netz ist, gibt es ein paar Fische, die hängen bleiben. Und dann können Sie sagen, ja, wir haben jetzt 2 Fische mehr, aber das ist nur, weil Sie das Netz so weit aufgespannt haben. Und wenn man jetzt laut dem Gesundheitsminister über 200 Tests pro Tag durchgeführt werden, dann ist das medizinisch gesehen für mich als klinisch und wissenschaftlich tätigen Arzt vollkommener Unsinn.
Jetzt reden wir vom österreichischen Gesundheitsminister, ja, oder?
Ja.
Dann ich meine, der Deutsche testet, will auch ganz viel testen.
So ja, sie wollen alle viel testen, aber das führt ja, und das ist ja nachgewiesen, nicht zu einer Verbesserung des Gesundheitszustands. Das führt zu einem natürlich kommen dann etwas mehr in der Anzahl, in absoluten Zahlen, etwas mehr positive Tests. Aber wenn Sie das auf die Gesamtzahl der durchgeführten Tests herunterrechnen, dann ist der Prozentsatz an positiven Tests in der Größenordnung von unter 1%. Das ist ja offensichtlich, dass das ungefähr in der Größenordnung der zu erwartbaren falsch positiven Rate ist. Und mit einer positiven Zahl von etwa 1% ist ja offensichtlich, dass es kein Gesundheitsproblem gibt. Und dann wird diese Zahl der positiven Testergebnisse, von denen wir wissen, dass ein großer Prozentsatz davon falsch positiv ist, die wird dann fälschlicherweise als Inzidenz verkauft. Eine Inzidenz ist die Häufigkeit von Menschen, die neu an einer Erkrankung erkranken. Neu erkranken. Eine Krankheit ist etwas, wenn jemand krank ist. Hier haben wir ja aber nur eine Zahl von positiven Testergebnissen, die vollkommen willkürlich, unsystematisch in der Bevölkerung durchgeführt wird. Also wenn Sie jetzt Alkotests machen, dann können Sie auch sagen, ja, wir haben am Wochenende haben wir eine Inzidenz von, ich weiß nicht wie viel Alkotests und das sind alles neue Alkoholiker. Nein, das sind nicht neue Alkoholiker, sondern Sie haben zufällig halt ein paar erwischt, die gerade getrunken haben. Wobei der Alkotest noch, wenn Sie den bei den Heurigen machen oder am Wochenende noch relativ zuverlässig ist. Aber diese Corona-Tests, die werden ja bei Gesunden, überwiegend bei Gesunden gemacht. In den Schulen zum Beispiel hatten wir diese Gurgelstudie, hat 0,4% positive Ergebnisse gebracht. Das ist doch aus gesundheitspolitischer Sicht muss man doch dann sagen, ja, super, danke, gratuliere allen. Wir können alle Maßnahmen beenden und den Schulbetrieb ab sofort wieder normal weiterführen. Weil 0,4% positive Tests und da sind ja noch die falsch positiven dabei, Ergebnisse dabei. Das heißt ja, es gibt kein Gesundheitsproblem in dieser Bevölkerungsschicht. Und deshalb gibt es aus medizinischer Sicht keinen Grund, die weiter mit irgendwelchen Maßnahmen zu quälen.
Ja, und die österreichische Regierung, um mal in Österreich zu bleiben, die will das ja jetzt auch insofern ändern. Früher hieß es, diese ganzen Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen und so weiter, hängen ab von der Belastung des Gesundheitssystems. Und zukünftig soll das nicht mehr davon abhängen, sondern davon, wie die Kontaktverfolgung funktioniert. Das ist ja auch, klingt für mich auch nicht sehr evident.
Also ich kann nur als Arzt und als Wissenschaftler sprechen. Und da kann ich nur sagen, die bisherigen Maßnahmen haben medizinisch keinen Sinn gemacht. Die Begründung dieser Maßnahmen ist medizinisch nicht stichhaltig. Die wurde teilweise hat die Regierung ja auch gar keine Begründung gegeben. Teilweise wurden die Maßnahmen ja auch vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil die Regierung das nicht einmal schriftlich begründet hat. Es gibt wenn Sie sich die harten Gesundheitsdaten ansehen, wie Sterbezahlen und Erkrankungszahlen, gibt es derzeit kein großes Gesundheitsproblem in Österreich, abgesehen von den bekannten langfristigen Problemen. Und die Maßnahmen waren aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Sie haben nicht zu einer Verbesserung, sondern nur zu einer Verschlechterung oder überwiegend zu einer Verschlechterung geführt. Und die neuen Maßnahmen, die jetzt angekündigt werden, die machen aus medizinischer Sicht noch viel weniger Sinn. Und es ist wirklich ein Verlust der Vernunft zu beobachten. Wenn man jetzt sagt, ja, wieso 2 Meter Abstand, wieso müssen jetzt alle getestet werden und gesundes Fachpersonal dann in Quarantäne geschickt werden? Das macht ja alles medizinisch keinen Sinn. Dann heißt es, ja, das ist Vorschrift, das müssen wir halten, durchführen. Und dieser blinde Gehorsam und dieses blinde sich orientieren an Vorschriften, die keine inhaltliche Begründung haben, das ist, hatten wir bisher gedacht, typisch für autoritäre Strukturen und wäre eigentlich in einer Demokratie nicht möglich. Und das große Erstaunen, jetzt auch für mich als Bürger, ist, dass da etwas passiert, wo eine medizinische Begründung geliefert wird von der Regierung. Und ich als Arzt und Wissenschaftler kann sagen, diese Begründung ist nicht stichhaltig und die Maßnahmen sind nicht zielführend, sondern überwiegend schädlich, dann muss eine andere Motivation dahinter liegen, beziehungsweise es ist offensichtlich, dass es nicht um die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung geht, dann ist meine Schlussfolgerung, es muss um etwas anderes gehen. Was das sein könnte, das kann ich nicht sagen, weil das außerhalb von meiner Qualifikation liegt. Ich kann nur sagen, es geht offensichtlich nicht um die Gesundheit oder das Überleben der Bevölkerung.
Herr Dr. Fiala, das war ein schönes Schlusswort und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Interview.
Danke und ich kann nur alle Menschen auffordern, Fragen zu stellen und gerade die Fragen zu stellen, die Sie eingangs erwähnt haben, die verpönt werden, das sind meistens die wichtigen und die richtigen Fragen.
Vielen Dank. Okay. Tja, Leute, also, was habe ich gelernt? Es sieht so aus, als ob die natürliche Immunität doch nicht so ein Loser ist. Und vielleicht sollten wir alle mal unsere Antikörper und möglicherweise auch die T-Zellen testen lassen und quasi unsere eigene Studie machen. Ich glaube, ich mach's. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.